herzliches Grüß Gott an den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendung Spiritualität. Mein Name ist Brit Bergen. Im Rahmen der Radio Horeb Radioexerzitien in Marienfried habe ich mit Pfarrer Erich Maria Fink über seinen spannenden, durchaus unwegsamen und langen Weg nach Russland gesprochen. Im ersten Teil seiner Berufungsgeschichte hören wir von seiner Kindheit und Jugend, dem Studium und den Priesterjahren in Deutschland. In der Fortsetzung des Gesprächs, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt hören werden, erzählt Pfarrer Erich Maria Fink dann über seinen Start in Russland, die Menschen, seine Projekte und die Entwicklung seiner Aufgaben. Hören wir jetzt den ersten Teil seines Lebenszeugnisses. Herzlich willkommen, Pfarrer Fink. Sie werden uns gleich ausführlich aus Ihrem Leben erzählen, daher Ihr Lebenslauf jetzt in nur einem Satz. Sie wurden 1961 in Isny im Allgäu geboren, sind in Gestratz aufgewachsen, wurden 1986 zum Priester geweiht und wirken seit dem Jahr 2000 in Beresniki in Russland, einer Großstadt am Rande des Uralgebirges. Und jetzt möchte ich mich gerne mit Ihnen auf eine nicht nur geografisch lange Reise machen, von Gestratz nach Beresniki, sondern auch von einem kleinen Jungen zum Priester in Deutschland und Ihrem Weg nach Russland, wo Sie sich heute intensiv nicht nur um junge Menschen kümmern. Was war zuerst da, die Berufung zum Priester oder die Sehnsucht nach Russland?
Zuerst war da die Berufung zum Priestertum und später der Gedanke an Russland. Ich kann mich einfach erinnern an einen Augenblick in meinem Leben. Unsere Eltern sind zur Heuernte gefahren. Das ist so 1,5 Kilometer von unserem Bauernhaus entfernt. Das ist eine große Wiese, so mit Sumpf und Moor ein bisschen dazwischen. Und wir zu dritt, mein jüngerer Bruder und mein Zwillingsbruder, mein jüngerer Bruder, der 64 geboren ist, er war so dabei, das Sprechen zu lernen. Und ich war also da so 4, 5 Jahre alt. Und ich kann mich erinnern, so klar wie ich heute denken kann, habe ich meine Geschwister, diese beiden Brüder, gefragt, also ob sie mal Pfarrer werden wollen. Bei uns hat man nicht Priester gesagt, sondern Pfarrer. Und wie ich da überhaupt drauf komme, weiß ich heute nicht. Aber für mich war das so selbstverständlich und klar, dass ich mal Priester sein werde, dass ich habe zuerst so auf meinen Zwillingsbruder geschaut und der hat ein bisschen so genickt, aber er konnte damit nichts anfangen. Und der kleinere Bruder, da war natürlich klar, der hat dann irgendwie so reagiert. Aber dass wir diese Augenblicke und dieses Gespräch, so ganz kleine Kinder, und ich weiß noch genau, welches Grün die Wiese hatte und an welcher Stelle wir da saßen und dass wir saßen und wie das aussah, habe ich genau in Erinnerung. Und von dem Augenblick an habe ich nie daran gezweifelt, dass ich zum Priestertum berufen bin und bin einfach diesen Weg gegangen. Obwohl mir nicht klar war, was man da lernen muss oder was da dahinter steht. Es war einfach immer präsent und wenn Leute darüber gesprochen haben, was werden die wohl und so, habe ich mir oft gedacht, wenn die wüssten, dass ich ja mal Priester werde.
Sie sind durch die Fatima-Botschaften auf Russland gekommen und Ihr Interesse ist dadurch geweckt worden. Wie kamen Sie als Kind in Berührung mit diesen Botschaften von Fatima?
Da gab es ein Buch von Mutter Graf und aus der Schweiz, so hieß es, das kann ich mich erinnern. Und unsere Mutter hat aus diesem Buch uns öfters vorgelesen. Aber der Grund eigentlich, warum wir uns damit beschäftigt haben, das ist das Rosenkranzgebet als Hilfe, wenn Probleme sind, dass man das löst. Und wir hatten in unserer Familie irgendwo doch die Spannungen erlebt zwischen Vater und Mutter. Unser Vater war 7 Jahre in Russland, 3 Jahre an der Front, 4 Jahre in Gefangenschaft. Und zwar in einem Lager in der Nähe von Jaroslawl in dieser Stadt. Und mein Vater, er hat natürlich das so vieles erlebt. Ich habe ihn kurz vor dem Sterben nochmal gefragt. Und dann sagte er, weißt du, Erich, das war einfach immer zwischen Leben und Tod. Und Das hatte natürlich als junger Mensch, wo man ganz andere Gedanken hätte, doch sehr tief geprägt. Und er war nicht so in der Lage, das unserer Mutter zu geben, obwohl er ein sehr feinfühliger Mensch ist. Und wir haben uns als Kinder einfach an dieses Rosenkranzgebet geklammert, weil wir gespürt haben, wir brauchen Hilfe, wenn wir als Familie eine Zukunft haben wollen. Auf der einen Seite einfach diese Familiensituation, aber auf der anderen Seite kannten wir Russland von den Erzählungen von unserem Vater. Also dieses Land war schon ein Begriff. Und dann hörte ich eben in diesem Rahmen, wo wir da schon begonnen haben, jeden Sonntag ein Gesetzchen zu beten, dann später den ganzen Rosenkranz und später jeden Tag. Das hat gar nicht so lange gedauert, bis wir da begonnen haben. Da kann ich mich erinnern einfach, wie da diese Fatima-Botschaft bei mir so ankam, dieses Geheimnis. Also, jetzt ist dort Kommunismus, Russland wird sich bekehren und von dieser Bekehrung hängt ab, ob die Völker auf der ganzen Erde Frieden finden. Ja, natürlich. Dann kam mir nur der eine Gedanke, wenn das so ist, dann möchte ich natürlich als Priester einmal dafür in Russland arbeiten. Und das wollte ich dann einfach immer. Und ich kann mich erinnern, wie ich schon in der Zeit am Gymnasium immer Ausschau gehalten habe, wo könnte man denn Russisch lernen? In Rom war ich im Freier, habe ich gehört, da ist eine Buchhandlung, wo man deutsche Bücher findet. Dann habe ich so lange gesucht, bis ich bekommen habe ein Buch Russisch-Deutsch, obwohl ich die Sprache nicht gelernt hatte, bis ich dann tatsächlich rüberkam. Aber ich habe die Schrift gelernt und kannte schon so ein bisschen, einen Einblick hatte ich schon. Ich konnte keinen ganzen Satz sagen und vor allem nichts verstehen, aber das war schon eine gewisse Grundlage.
Jetzt lagen ja noch einige Jahre dazwischen, bis Sie dann im Jahr 2000 wirklich nach Russland gekommen sind. Was kam nach der Jugend? Wo ging's hin zur Ausbildung?
Ja, also der ganz normale Weg, sage ich mal so. Wir waren dann in dem Studienseminar in Kempten, im kleinen Seminar. Das heißt, dort waren wir 9 Jahre, die Zeit des Gymnasiums, am Karl-von-Linde-Gymnasium in Kempten. Und dann war die Frage, ja, was macht man nach dem Abitur? Das war schon ein bisschen während der letzten Jahre. Da hat unser Mathematiklehrer, war sich ganz sicher, ich hatte das zusammen mit meinem Bruder als Leistungskurs gewählt, dass ich mal Mathematik studieren werde. Das zweite Fach Leistungskurs war Physik. Der Physiklehrer war sich ganz sicher, dass ich mal Physik studieren werde. Und dann hatte ich mal so eine kleine Operation und ich kann mich erinnern, wie ich da im Krankenhaus war. Meine Eltern konnten da nicht kommen, da hat mich niemand begleitet. Aber ein Lehrer kam zu mir und dann habe ich mich mit ihm so unterhalten, der Mathematiklehrer. Und dann hat er mich gefragt, also man muss überlegen, ob ich ans Maximilianeum nach München geschickt werde und was ich dann da studieren würde, Mathematik oder. Und dann sagte ich, nein, ich will ja Priester werden. Der fiel aus allen Wolken, hat einen heiligen Respekt davor bekommen und hat dann gesagt, ja, wenn das so ist, das war scheinbar auch irgendwie ein gläubiger Mensch, sagte er dann, also dann muss man natürlich diesen Weg unterstützen und darf mich jetzt da nicht ablenken, weil er sagte, da kann man keine Theologie studieren, nur andere Fächer. Das wird vom Staat also dann nicht unterstützt. Und das war für mich auch irgendwo ein Augenblick so des Bekenntnisses, und auch eine Hilfe, muss ich sagen, auf dem Weg weiterzumachen. In der Zeit am Gymnasium, da hatte ich auch so alles miterlebt, was halt junge Menschen erleben. Und mir haben auch die Mädchen gefallen. Und ein Mädchen, das auch gespürt hat, wir haben uns dann am Pausehof oft unterhalten. Und ich bin mit Freuden immer in die Schule, weil ich wusste, ich werde die dann sehen. Und das hat mir sogar irgendwo geholfen, die Schule als etwas sehr Positives zu erleben. Und es war jetzt nicht nur eine Woche lang, sondern sie ging dann auch mit in so einen Gebetskreis. Und das war schon immer so eine Freude, dass sie dort ist und dass wir uns dann sehen. Und als ich dann einmal den Arm so auf ihre Schultern gelegt habe, dann sagt sie mir direkt ins Gesicht, ja, Erich, du möchtest doch Priester werden. Also ich habe gedacht, das ist mein Geheimnis. Ich wusste nicht, dass da überhaupt jemand darüber nachdenkt. Und da sagte sie mir das ins Gesicht, wie wenn der liebe Gott selber mich da beschützen wollte und mir klar machen wollte, also ich helfe dir schon, dass du da nicht auf andere Gedanken kommst. Obwohl ich nie dran gedacht hätte, eine Freundschaft einzugehen, die mir das Priestertum verbauen würde. Ich habe das auch nie gesehen als irgendeine Alternative oder Wahl. Aber das waren halt so diese jugendlichen Gefühle. Das war diese Zeit. Und dann kam nach dem Abitur der Augenblick die Frage, wie macht man es jetzt mit dem Studium? Und ich habe mich ganz selbstständig da einfach in einem Brief, das kann mich nicht erinnern, wie ich da mit Schreibmaschine das geschrieben habe, gab es ja noch nicht Computer und das alles. Und dann an das Priesterseminar um ein Gespräch gebeten, dass ich da aufgenommen werde. Und das habe ich alles unabhängig von meinem Zwillingsbruder gemacht. Ich habe auch meinem Zwillingsbruder nicht so über diese Berufswahl gesprochen. Ich habe nur ein bisschen mitbekommen, dass er sehr gekämpft hat, was soll er denn machen. Und plötzlich meldet er sich da auch im Priesterseminar an, unabhängig von mir. Und dort treffen wir uns dann in Augsburg. Und es war für mich schon was Neues. Am Anfang war ich so perplex, dass ich mir gedacht habe, was möchte er eigentlich da in dem Priesterseminar? Und dann aber von Anfang an, wir haben uns dann zum ersten Mal so richtig persönlich über diese ganzen Fragen ausgetauscht und haben uns die ganzen Jahre über sehr gegenseitig gestützt, begleitet, hatten uns miteinander auf die Prüfungen vorbereitet. Das war ein großes Geschenk. Bis hin zur Priesterweihe, dass wir dann auch irgendwo diese Hilfe erfahren haben. Alles, was wir in der Kindheit mitbekommen durften, diese Art von Gebet, diese Spiritualität, die Frömmigkeit, das nicht zu verlieren und es bis ins Priesterleben hinein rüber zu retten, weil das Studium ist normalerweise schon auch geeignet dafür, das alles zu verlieren und einfach auf einen ganz anderen Weg oder auf eine andere Ebene zu kommen.
Wie ging es dann weiter? Wo wurden Sie eingesetzt, nachdem Sie Ihre Priesterweihe hat, waren Sie dann wieder in der Nähe, dass Sie den Kontakt mit Ihrem Zwillingsbruder weiterhalten konnten, sich austauschen und auch Ihr Leben gemeinsam leben?
Also zunächst mal war dieses Freijahr eine Frage. Da ist immer das dritte Studienjahr von 5 Universitätsjahren und dann dem 6. Jahr noch die weitere Ausbildung mit Priesterseminar und Universität. Wo geht man hin? Das war die Pflicht, eine Universität oder zu suchen außerhalb des Priesterseminars, außerhalb von Augsburg, um nochmal in aller Freiheit die Berufung prüfen zu können und dann sich noch einmal frisch entscheiden, ja, das will ich wirklich und zurückkommen. Da hat mein Zwillingsbruder München gewählt. Ich weiß bis heute nicht so genau. Er wollte einfach nicht so weit weg sein und wenn man zur Heuernte jemanden braucht, dass er dann gleich wieder zu Hause ist und ein bisschen aus dieser Perspektive. Ich wollte zuerst nach Jerusalem. Da hatte ich einen älteren Theologiestudenten gekannt, der hatte das gemacht und der hat mir die Unterlagen gegeben und ich soll mich da mal melden, hatte alles vorbereitet und dann sagte unser Regens im Priesterseminar, da haben schon viele die Berufung verloren. Und er weiß nicht, ob mir das gut tun würde und ich sollte das vielleicht doch nicht machen. Und das habe ich dann tatsächlich befolgt und dann habe ich mich für Rom entschieden und das haben wir dann mit dem Dr. Richard Kocher ausgemacht. Er hatte für uns die Unterkunft besorgt. Wir waren da in diesem Generalhaus der Prämonstratenser untergebracht. Das haben wir aber über Schwestern bekommen, die dort in der Küche gearbeitet haben. Also hatte mit dem Orden nichts zu tun. Auch für die Zeit bin ich sehr dankbar. Für mein Leben war das ungeheuer reichhaltig, mit so vielen Akzenten und neuen Impulsen. Und dann kam ich eben zurück. Und mit meinem Bruder haben wir das zu Ende gemacht. Aber schon vor der Priesterweihe gibt's dann das Praktikum, das wählt die Diözese aus und da wurde ich zu Bischof, damals nicht Bischof, Stadtpfarrer Dr. Walter Mixer nach Schobenhausen geschickt. Und es war für mich auch ein Highlight, Mir hat es so gut gefallen, die ganze Pastoral, dieser Ansatz, dieser Schwung, die Atmosphäre in der Pfarrei, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Haupt- und Nebenamtlichen oder Ehrenamtlichen. Und ich habe alles, was ich so für mein späteres Priesterleben eigentlich handwerklich gelernt habe, dort mitbekommen. Die Krankenhausbesuche, die Gespräche mit den Eltern, wenn es um die Vorbereitung auf die Taufe geht, wie man eine Haussegnung macht, die Beerdigungen, die Gottesdienste am Sonntag, den Weihrauch und alles, bin ich sehr dankbar. Und er hat vielleicht auch dann so den Wunsch geäußert, dass ich nach meiner Diakonenzeit dort auch Kaplan geworden bin. Und da waren dann die Wege schon ein bisschen auseinander. Ich war in Schobenhausen, mein Bruder wurde eingesetzt in Augsburg, St. Max. Und bei mir war dann so die Frage, ob ich vielleicht studieren sollte oder nicht. Und da waren schon die ersten, vielleicht von der Vorsehung Gottes, vielleicht auch nicht. Da habe ich Besuch bekommen von Pfadfindern, der Pfadfinder Mariens, von Pater Hönisch, die Pfadfinder Europas. Und die kannte ich eigentlich gar nicht so gut. Aber sie haben mir irgendwo so das Herz geöffnet oder mich sogar dafür gewonnen, warum könnten wir nicht dort eine Pfadfindergruppe begründen. Und das habe ich dann gemacht. Aber das war schon eine Riesengeschichte, Herausforderung für die Diözese. Damals war das alles nicht so anerkannt. Und also es war für mich eigentlich die Weichenstellung, wenn jemand in einer Pfarrei als Kaplan eine Gruppe der Pfadfinder gründet, dann muss man vorsichtig sein. Dann kann man den nicht unbedingt zum Studieren schicken. Und dann auch mit dieser ganzen Geschichte war es dann so, dass ich nach Weißenhorn kam, dort Benefiziat wurde, aber nach einem Jahr kam dann Bischof Stümpfle auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich denn nicht Postulator werden möchte für Heiligsprechungsprozesse in der Diözese. Dann musste ich da einen Kurs machen, so fast ein halbes Jahr war ich dann in Rom, habe dann gewohnt, dort im Campo Santo Teutonico, in diesem Kolleg für die Deutschen, direkt im Vatikan ist es. Ja, und das hat mir auch noch einmal ganz viel geholfen, nämlich dieses Gespür zu bekommen, wie misst denn die Kirche ein Leben, worin besteht Heiligkeit, wie geht man um mit solchen übernatürlichen Phänomenen, wie Visionen oder wie beurteilt man diese Schriften. Und das hat mir nicht nur gefallen, sondern es hat mir auch so eine gewisse Fertigkeit gegeben, dass ich mit einer gewissen Selbstsicherheit an solche Dinge herangegangen bin, auch für mein Priesterleben. Es geschieht ja vieles in der Welt. Wie geht man um mit diesen ganzen Marienerscheinungen? Wie verarbeitet man diese mystischen Phänomene oder lässt man sich auf sowas überhaupt ein? Kann man sowas in der Predigt nennen? Und das hat mich auch bis heute geprägt. Da war ich dann einige Zeit beschäftigt, da waren verschiedene Kandidaten. Ich kann mich gut erinnern an diese eine Geschichte, die Crescentia von Kaufbeuern war selig, aber man hat lange gewartet, bis man über Heiligsprechung nachgedacht hat. Und da war eben so ein Fall, wie ein Mädchen ertrunken ist und 20 Minuten unter Wasser war und dann aber tatsächlich gerettet wurde und dieser Vater, wie der in seiner Verzweiflung einfach sich an die heilige, selige Crescentia gewandt hat und da gefleht hat und alles habe ich da ein bisschen dokumentiert. Ich warte es nicht zu lange, aber diese Sachen, die ich damals so eruiert hatte, führten dann nach meiner Zeit als Postulator tatsächlich auch zur Heiligsprechung, was mich sehr freut. Es war Regens Wagner von Dillingen, auch sein Kandidat, oder der Gründer der Stiftungen für die Behinderten, oder diese, also Ringeisen, Ursberg. Dann auch, das war für mich auch sehr interessant, mich das so wenigstens hinein zu vertiefen, Dr. Max Metzger, weiß nicht, ob das etwas sagt, der hat dieses Christkönigsinstitut gegründet, sehr viel Richtung liturgische Erneuerung und Ökumene und so. Ja, und dann auch zu spüren, wo hat die Diözese Interesse, wo nicht, wo sind Widerstände aus Rom oder aus der deutschen Sicht. Ja, das hat mich auch sehr geprägt. Dann wurde ich aber abberufen und letztlich war der Grund Auseinandersetzungen wegen dem Beratungsschein. Das hat mir natürlich schon sehr wehgetan alles, dass diese Sache dann doch so einschneidend wird für mein Leben. Ich wurde dann eingesetzt kurzfristig in Asbach-Bäumenheim. Da ist der Pfarrer in relativ jungen Jahren, glaube noch nicht 60, gestorben. Und da brauchte man eine Aushilfe, dann habe ich dort ausgeholfen. Dann wollten die Leute, dass ich dort bleibe, aber das hat die Diözese dann nicht zugelassen. Dann kam ich nach Eichach in der Nähe von Schrobenhausen, wieder als Kaplan, Vikar, Benefiziat. Und es war schon für mich nicht so ganz einfach, diese Zeit. Aber ohne diese Zeit hätte ich dann nicht die Möglichkeit bekommen, in Marienfried eingesetzt zu werden. Da hatten wir dann gerade keinen Bischof. Und der Verwalter hat sich Gedanken gemacht und der hat mir dann eben den Weg eröffnet, dass ich dem Pfarrer Humpf zur Seite stehe und dort eingesetzt werde, in der Zeit, wo Pfarrer Humpf noch alles unter sich hatte, aber die ganze Verantwortung, es war ja alles auf der Grundlage von privaten Vereinen, noch nicht kirchlich eingebunden, aber er konnte es nicht mehr so machen, er war dann bald im Rollstuhl in dieser Zeit schon. Ja, für mich persönlich war dieser ganze Weg trotzdem wieder ein Kreis, der sich geschlossen hat. Ich muss sagen, für meine ganze Berufung spielte doch eine sehr große Rolle die Gebetsstätte Wigratsbad im Allgäu. Da sind wir gar nicht so weit entfernt aufgewachsen. Gestras, das liegt vielleicht 10 Kilometer entfernt. Zunächst mal, als Kinder haben wir da schon gelernt, dieses Beten, Sühnenächte. Dann waren wir Zeugen, wie das Ganze überhaupt aufgebaut wurde. Zuerst war das alles in der Kapelle und da in dieser Küche, wo man dann immer Kaffee getrunken hat und so Zopfbrot gegessen. Und dann wurde das immer mehr und dann hat man da ein großes Kreuz aufgestellt und so eine Plane aufgespannt und dann waren wir unter so einem Vordach und dort die heiligen Messen mitgefeiert. Dann hat man diese Pilgerkirche gebaut und der Pater Johannes, der das alles so in die Hand genommen hatte, der war so ein Apostel der Gottesmutter, wie der das verstanden hat, das Herz zu öffnen für diese ganzen Gedanken, Rosenkranz, und da kam natürlich Russland auch oft vor, diese Bekehrung der Sünder, die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Ich kann mich erinnern, wie ich damals als Kind dann immer nach den Gottesdiensten, wenn man dieses Pilgerlied gesungen hat, davor zur Statue der Gottesmutter von Fatima und wie ich mich da hingekniet habe und mit welcher Ergebung, die würde ich mir manchmal heute noch wünschen, ich der Gottesmutter mein Leben anvertraut habe und ihr das gegeben habe. Und ich habe so gespürt, wie sie das annimmt, ohne dass es jetzt irgendwelche große Weiheformel war. Aber diese ganze Atmosphäre hat eigentlich auf mich gewirkt wie ein erstes Priesterseminar. Ich war dann in Rom im Freijahr und habe dann plötzlich gelernt, wie in der Weltkirche Maria verehrt wird. Und dann bin ich heimgekommen und habe zu meiner Mutter gesagt, in Wigratsbad wird alles gelebt, was die verschiedenen Impulse aus der Welt, die ich da kennengelernt habe, eigentlich uns vorschlagen. Und habe gesagt, also jetzt möchte ich, immer wenn ich vom Priesterseminar daheim bin, bei jeder Gebetsveranstaltung und Heiligen Messe in Wigratsbad dabei sein. Das hat nochmal einen Schub auch für die ganze Familie gegeben. Und von diesem Geist her war natürlich Marienfried nicht sehr weit entfernt. Und als ich in Weißenhorn Benefiziat war, da gab es nicht jeden Tag die Gelegenheit zu zelebrieren. Und war ich auch nicht unbedingt jetzt eingeladen zur Konzelebration mit dem dortigen Pfarrer. Und dann habe ich einfach die Einladung angenommen, die Pfarrer Humpf mir da mal ausgesprochen hat. Also du kannst immer kommen, weil ich habe jeden Tag mehrere heilige Messen. Und dann bin ich halt da öfters zur Heiligen Messe. Immer wenn ich in der Pfarrei keine hatte, habe ich eine Heilige Messe in der Gnadenkapelle in Marienfried übernommen. Und so bin ich da bekannt geworden in einer Zeit, gerade meines Priestertums im dritten Jahr. Den Kontakt habe ich gehalten, als ich dann schon Postulator war, obwohl ich dann mein Büro in Augsburg hatte. Und der Kontakt, der geht auch darauf zurück, weil in dieser Zeit, als ich in Weißenhorn Benefiziat war, kam die Bekanntschaft mit einer Gruppe, die Medjugorje Deutschland begründet hat, in der Nähe von Marienfried in Beuren. Die Bekanntschaft mit Graf Brandenstein Zeppelin, Hubert Liebherr, Axel Weidinger, es waren noch andere. Und vor allem Richard Sola, die Familie Sola, auch die Geschwister. Und ich war selber dann nie dabei in Medjugorje. Das kannte ich zwar durch einen privaten Besuch, aber die haben mir gesagt, wir bringen da die Leute mit zurück, die sind neu bekehrt, wir müssen doch mit denen was machen. Die haben alle Hunger nach Glauben. Da haben wir in dieser Zeit in Marienfried angefangen, Katechesen zu machen, wo immer mehr Leute, manchmal ein paar hundert gekommen sind. Dann sind wir sogar in so ein Nachbardorf gegangen, in eine Gaststätte, in diesen großen Saal. Und bis zum heutigen Tag bin ich eigentlich mit vielen Leuten in Kontakt. Und es ist wirklich eine Freude für mich, heute zu sehen, wie viele Leute, die damals in der Katechese waren, heute verantwortungsvolle Stellen in der Kirche haben. Ob das jetzt die Fanbert ist bei Kirche in Not oder bei uns in der Diözese oder wo auch immer. Es sind sehr viele, die damals so im Glauben mit auf unserem Weg waren, die ich auch begleiten durfte. Ich war nicht der einzige Priester, aber das hat mich doch auch sehr mit Marienfried verbunden. Und jetzt eben, es war Prälat Beiß, der die Entscheidung getroffen hat, dass ich hierher komme. Und dann war ich eben da ein paar Jahre bis 1995. Und da kam dann der neue Bischof und da war jetzt die Frage, wie geht es weiter mit mir? Als Hintergrund kann ich vielleicht so sagen, als ich hier gearbeitet hatte, da ist mir eines klar geworden. Dieses Marienfried hat nur eine Zukunft, wenn es eingebunden ist in die kirchlichen Strukturen. Und da gab es eben diese Vereine, mit den ganzen Besitztümern, den Grundstücken, die Häuser. Und es gab Schönstatt als so spirituellen Impulsgeber. Und es gab den Pfarrer Humpf, der das Ganze so durchgezogen hat. Die Verantwortlichen hier in den Vereinen, die waren eigentlich sehr kritisch gegenüber der offiziellen Kirche. Da war kein Vertrauen da, sich einfach in die Hände des Bistums zu geben. Und es war wirklich meine Schlüsselrolle, das kann ich heute schon sagen. Auf der einen Seite hatte Pfarrer Humpf das Vertrauen zu mir und ich hatte auch in diesen Jahren das Vertrauen all dieser Leute gewonnen. Und auf der anderen Seite, die Diözese hatte auch mich sehr ernst genommen. Und auch mit dieser Bitte, dass man hier eine kirchliche Struktur schaffen möge. Und dann hat Bischof Stimpflin die Bedingung dieser ganzen Leute hier erfüllt, nämlich sie haben gesagt, nur wenn schriftlich bestätigt wird, dass ich einmal offiziell der Nachfolger von Pfarrer Humpf hier werde, werden sie das Ganze in die Hände der Diözese übergeben und zu einer Kirchenstiftung machen und so weiter. Also, da musste ich an allen Seiten ziehen, bis es dann soweit war. Wir haben diese schriftliche Bestätigung bekommen und Gott sei Dank die Zustimmung und diese kirchliche Basis wurde geschaffen.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute hören Sie das Lebenszeugnis von Pfarrer Erich Maria Fink über seine Kindheit und Jugend, seine Studienjahre und Priesterjahre in Deutschland.
Dann kam aber unser neuer Bischof, Dr. Viktor Josef Damerz, Und ich muss ehrlich sagen, ich habe damals ein Buch gelesen. Das Buch heißt Die Botschaft vom dienenden Gott, eigentlich auf Medjugorje beruhend. Und als ich das Buch durchgelesen hatte, habe ich gesagt, ich verstehe gut die Spannung, in der Bischof damals jetzt da steht. Weil durch unsere ganzen Aktivitäten, die waren natürlich schon sehr weit gefächert, in Verbindung mit allen möglichen Gemeinschaften und Gruppen, da gab es einen solchen Widerstand aus der Öffentlichkeit, in Fernsehen, in den Zeitungen und so weiter. Und oft war das mit meiner Person in Verbindung gebracht. Und da wollte der Bischof eigentlich sich jetzt nicht unbedingt an diese Vorgabe von seinem Vorgänger halten, sondern einfach mal das zuerst zur Ruhe bringen. Und ich habe einfach ehrlich in meinem Herzen gesagt, da muss ich doch den Bischof verstehen. Und da muss ich doch selber persönlich alles zurücknehmen und habe ihm einen Brief geschrieben und gesagt, also ich stelle mich vollkommen frei in den Dienst der Kirche. Von meiner Seite aus braucht er sich nicht an diese schriftliche Zusage und dieses Versprechen von Bischof Stimpfle zu halten. Ich bin zu jeder Aufgabe bereit und er soll vollkommen frei entscheiden, wie er das jetzt weiterführen möchte. Wahrscheinlich ist ihm auch ein Stein vom Herzen gefallen. Und dann gegen manche Widerstände in der Diözese sagte er, als Übergang soll ich auf jeden Fall jetzt zuerst mal Pfarrer machen. Und dann wurde ich da eingeladen, mir das mal anzuschauen, nach Reichling zu fahren. Da waren Patre so eingesetzt. Ja, und dann sagte die Diözese, ja. Da haben viele in der Diözesanleitung gesagt, also jemand mit solchen Aktivitäten und solchen Ideen und solchen Frömmigkeitsformen und so weiter, der kann überhaupt nie in der Seelsorge Fuß fassen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und dann fange ich da an und mir hat es so gefallen und die Leute, wir waren ein Herz und eine Seele. Es war eine von A bis Z eine große pastorale Begeisterung. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Vielleicht hätte man mit der Jugendarbeit auch nochmal vielleicht was anderes machen können. Aber es hat gepasst. Und dann hat der Bischof eine Visitation anbeordert. Und dann war diese Visitation und der bischöfliche Visitator. Er hat dann am Ende nach allen Gesprächen mit dem Pfarrgemeinderäten und allem, hat er gesagt, also, ich weiß nicht, was ich für einen Visitationsbericht schreiben soll. Ich kann nur eines sagen, Sie können es nicht besser machen und die Leute können Sie nicht besser aufnehmen. Also, dann war mal ein Ereignis in unserer Diözese, ich glaube in der Ulrichswoche, war ich dann auch in der Ulrichsbasilika und dann in der Sakristei war Bischof damals. Und dann kam er mit strahlendem Gesicht auf mich zu und wieder so, als wäre ihm ein Stein vom Herzen gefallen nach dieser Visitation, weil er doch recht bekommen hat, dass ich scheinbar doch vermittelbar war in eine Seelsorge. Und in dieser Zeit war dann so auch wieder die Frage mit Russland. Es war ja die Zeit eigentlich schon mit meiner Priesterweihe reif, an den Osten zu denken. Vorher hatten alle gesagt, das ist ja vollkommen verrückt. Du, was machst du in Russland, da ist Kommunismus. Das wirst du nie erleben, dass da jemand aus dem Westen mal als Priester arbeiten kann. Und dann kam eben 84 die Weihe, dann das Marianische Jahr und diese vollkommen unerwartete Wende Perestroika. 1988, 1000-Jahr-Feier der Taufe Russlands. Und da hat unsere Diözese eine Wallfahrt organisiert nach Kiew mit unserem Bischof Stimpfle, der immer schon Kontakt hatte, immer schon ein ganz prophetisches Herz für diese Geschichte hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich mitfahren. Und da war ich Kaplan bei Stadtpfarrer Miksa. Und wir hatten alles ausgemacht, ich war angemeldet. Und kurz bevor die Wallfahrt steigt, bevor wir abfahren, sagt er, nein, 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 das ist so eine wichtige Sache, jetzt erkenne ich das erst, da muss ich mitfahren. Du musst natürlich da bleiben und die Pfarrei hier betreuen. Das war für mich schon nicht einfach. Das war ein richtiger Schlag ins Gesicht. Aber damals schon, kann ich mich erinnern, habe ich schon geäußert, ja, das ist aber doch meine Berufung, in Russland als Priester zu arbeiten. Die Diözese hat davon nichts wissen wollen und man hat immer gesagt, mit dem Priestermangel und so, jetzt braucht man hier die Priester, da ist jetzt nicht an Russland zu denken. Dann habe ich versucht, es ein bisschen anders zu verarbeiten. Als Priester, wo ich gewusst habe, man lässt mich jetzt da nicht unbedingt gehen, habe ich angefangen, viel zu lesen über orthodoxe Kirche, Philosophie, Liturgie, diese Schätze. Und da habe ich so im Herzen gespürt, also das Ganze muss wirklich ausgerichtet sein, nicht einfach Bekehrung Russlands, sondern diese ökumenischen Aspekte, Wiedervereinigung mit der russisch-orthodoxen Kirche. Also ich war damals schon mehr orthodox als katholisch, muss ich ehrlich sagen, von der ganzen Geschichte her, diese Lebensgeschichte von dem heiligen Sergius von Radonezh, dieser wichtigste Heilige der russisch-orthodoxen Kirche, so an den Anfängen, dann Serafim von Sarov am Ende, vor dieser ganzen Revolutionsgeschichte im 19. Jahrhundert. Und dann alles, wie man hier Dreifaltigkeit versteht, diese Geheimnisse, Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit. Da war ich an so viele Aufbrüche im Westen erinnert und da habe ich gespürt, also Gott möchte doch hier das zusammenführen und Liturgie, Anbetung, wie ist das zu verstehen? Letztlich hatte ich mich da in eine virtuelle Welt hineingeflüchtet und war da ganz zu Hause. Ich habe mich erinnert, als ich hier in Marienfeld tätig war, da gab es schon eine Einladung von einer Gruppe aus Russland, Lehrerinnen und Schülerinnen. Und zwar in dem Sagorsk hieß es damals, dann hat man das wieder umbenannt in Sergiev Passat, wo eben dieser heilige Sergius von Radonezh sein Grab hat und das Kloster aufgebaut hatte. Das wurde zum Zentrum der russisch-orthodoxen Kirche, so wie es der Vatikan für die katholische Kirche ist. Dort wurde dann im Zug der Perestroika alles wieder eröffnet und eine Akademie eingerichtet, auch zur Unterrichtung von Laien, damit sie diese Chöre leiten können, die ja für die Liturgie in der russisch-orthodoxen Kirche entscheidend sind, ein wesentlicher Teil der Liturgie. Und da eben diese Mädchen waren in solchen Chören und dafür auf dem Weg der Ausbildung. Und die kamen daher und es war nicht meine Einladung, aber die waren so ganz unbefangen und haben wegen Fatima, vom Fatima gehört, Russland, was gibt es für einen Trost, welche Hoffnung. Und sie haben dann hier auch in heiligen Messen ganz ohne Hemmungen gesungen. Also es war schon für mich beeindruckend. Und ich habe immer gedacht, ja, ich bin doch der, der sich mit denen doch befassen müsste. Da waren ganz andere Priester da, diese Ansprechpartner. Und dann am letzten Tag, bevor die dann gefahren sind wieder, habe ich am Abend mich doch gewagt, mit den Lehrerinnen so das Gespräch zu suchen. Und wir haben fast die ganze Nacht gesprochen. Wir waren dann in den Zimmer von diesen beiden Lehrerinnen, die betreut haben. Und die haben mir die Augen geöffnet für den heiligen Serafim von Sarov, seine Voraussagen über Russland, die Wevo. Das konnte man nirgendwo noch lesen. Und da war ich auch platt. Und sie haben gesagt, das ist der größte Motor für diese Erneuerung, die jetzt gerade im Gange ist. Diese Hoffnung und diese Energie, mit der viele Laien jetzt da, jetzt ist das alles, was sich da erfüllt, die geistige Auferstehung Russlands, dieser neue Anfang des russischen Volkes. Und ich sagte, das ist ja genau das Identische wie Fatima, wo auch vorausgesagt wird, zuerst diese Zeit der Verfolgung, dann, ja, also das war jetzt mein Heiliger, der heilige Serafim von Sarov. Und dann, als ich in Reichling Pfarrer war, hörte ich, ja, da kommt jemand aus Russland. Und sie war auch mit Musik beschäftigt und Lehrerin. Dann habe ich gleich Freundschaft geschlossen und dann war ich mal bei ihr zu Besuch und dann sagte ich, kennen Sie eigentlich die Wevo? Sie war da vollkommen in einer anderen Welt. Dann habe ich gesagt, ja, ob sie denn vielleicht sagen kann, wo das liegt. Dann hat sie so eine uralte Karte gesucht. Dann haben wir miteinander die Wevo gefunden, aber wussten nicht, ob dieses die Wevo das ist. Und da war eine Studentin, die Margarete Denise. Sie hat Russisch gelernt. Wir waren mit ihr so befreundet schon lange. Und Dann sagt sie, sie macht ein Praktikum in Russland, einer Universität in Woronesch im Süden von Moskau. Dann kam sie zurück und sagte, ich habe das arrangiert, man könnte dich einladen, dort mit Studenten sich zu treffen. Man ist großartig vorbereitet, fuhren dorthin und die Studenten wollten überhaupt nichts hören über Freiheit oder irgendwas, nur wie komme ich dazu, Priester zu werden, was sind meine Lebensvorstellungen, was suche ich im Leben, und die kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und wir hatten dann einfach geplant, nach Divevo zu fahren und hatten so eine Zugroute so im Süden rum geplant zu diesem Divevo, wo wir immer noch nicht wussten, ob das dieses Divevo ist, von dem die Lehrerinnen gesprochen hatten. Und dann wollten wir losfahren und hörten an diesem Abend, ja, auf dem Weg dorthin in der Stadt Marx findet ja eine Bischofsweihe statt und da ist ein deutscher Kandidat. Clemens Pickel, ich hatte keine Beziehungen zur katholischen Kirche in Russland und wusste nicht von diesem Ereignis. Und wir kommen genau zu diesem Wochenende hin und ich erlebe diese Bischofsweihe und treffe auch diesen Bischof Clemens Pickel. Es war für mich eine göttliche Fügung sondergleichen. Da haben wir dann Priester, die da arbeiten, ein Johannes von der Familie Mariens, kann ich mich erinnern. Wir haben miteinander in der Schule auf so alten Betten geschlafen und er über mir glaubt und ich habe ihn gefragt, kann ich mir denn nicht mit deutschen Buchstaben das Gegrüßet seist du Maria auf Russisch aufschreiben? Das würde ich doch gerne mal sprechen lernen. Und solche Dinge. Und dieser Clemens Pickel hat dann an unseren Bischof zweimal einen Brief geschrieben, ob er mich nicht freistellt. Ich kann mich noch erinnern, ein Brief, wo er ganz spirituell angefangen hat von der Veronika, die Jesus das Schweißtuch reicht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an diese, wie er dann begründet hat, warum doch der Bischof darauf eingehen sollte. Aber letztendlich hat der Bischof damals Nein gesagt. Und dann habe ich gesagt, wir kamen danach, Divevo, ein Ereignis. Wir haben sogar in diesem Kreis, den die Gottesmutter da gezeichnet hat, mit dem Kanal, völlig unbedarft dort in dem Park die Heilige Messe gefeiert. Wir wussten nicht, was das für die orthodoxe Kirche bedeutet. Aber wir haben alles erleben dürfen, was diese Frauen mir erzählt haben. Durch irgendwelche Dinge sind wir zu dieser Quelle im Wald gekommen, was damals noch militärisch bewacht war. Wir haben dort gebadet, wo noch überhaupt kein Badehaus und gar nichts da war, wie die mir das so erzählt haben. Und also das war für mich dann klar, das hat mit meinem Leben zu tun. Ich kam nach Hause, in die Pfarreien zurück und wir hatten schon ein Abenteuer hinter uns, nämlich wir hatten eine Pfarrwallfahrt nach Kanada gemacht, zu diesem Heiligtum des heiligen Josef, und alle anderen Heiligen haben wir auch besucht. Ja, und dann sagte ich, wir sind ja schon geübt, unsere nächste Pfarrwallfahrt geht nach Divevo in Russland. Dass da so bayerische Dörfer sich auf den Weg machen, nach Moskau und dann Sergiev Passat zum heiligen Sergius, dann nach Divevo, das war was Neues. Aber es war eine wunderbare Fahrt. Und dann habe ich meinen Leuten nur gesagt, versteht ihr immer noch nicht, warum ich in Russland arbeiten will, warum das meine Berufung ist. Und dann haben sie mich gewarnt, dass ich ja nicht diesen Fehler machen soll und so weiter. Und dann kam vollkommen überraschend in diesem Herbst 99, da war die Bischofssynode in Rom über zum Thema Europa und unser Bischof Viktor Josef Damerz, er war dort mit dabei, da sind ja nicht alle Bischöfe, nur Ausgewählte, weil er der Vertreter für alle Ordensleute war, er war einmal der oberste Chef der Benediktiner. Und dort im Rahmen der Synode wurde er von einem Erzbischof aus dem Staatssekretariat angesprochen, Alberto Tricarico. Sie suchen einen Priester für eine Niederlassung einer Ordensgemeinschaft, einer neuen Gruppe in Russland. Das müsste sofort sein, vor die Wahl von Putin stattfindet. Die war auf April 2000 angesetzt. Nicht Putin, sondern eines neuen Präsidenten. War ja noch nicht klar, dass Putin das wird. An das hat niemand gedacht. Aber es war alles klar, es könnte schnell vollkommen das Blatt sich wenden und gar nicht mehr möglich sein, da eine Niederlassung zu gründen. Und er hat gesagt, ich habe gehört von dem Gründer dieser Gemeinschaft, in ihrer Diözese lebt ein Priester, der kennt auch uns Und es hatten zwar schon 10 Leute von so Bekannten aus Medjugorje-Kreisen sind dort eingetreten aus Deutschland. Und dann hat mich der Bischof angerufen in der Pfarrei. Ich kann mich noch erinnern, ich war in der Küche in Reichling, bekomme einen Anruf und dann sagt er zu mir, hier ist der Bischof. Und dann bin ich zuerst mal fast umgefallen. Und dann sagt er, also, er hatte diese Anfrage und man sucht einen Priester, der in Russland diese Rolle übernimmt als geistlicher Assistent. Wenn ich mir das vorstellen könnte, wenn da die Frage aus dem Vatikan kommt, da würde er dann doch Ja sagen. Aber ich müsste natürlich einen Antrag stellen, dass es als Bitte von mir kommt und er würde dann eine Sendung aussprechen, eine Mission, so dass es auch umgekehrt so aussieht, dass es jetzt nicht ein privates Hobby von mir ist. Und dann kam es zum Gespräch hier und er hat alles in die Hand genommen. Er sagt, ich weiß, wie das ist. Ich hatte gerade die Dissertation angefangen. Und er sagt, also 2 Bedingungen. Ich muss die Dissertation fertig machen und ich muss auch 1 Jahr von jeder Arbeit in der Pastoral freigehalten werden, um Russisch zu lernen. Er sagt, er war Missionsbenediktinerchef und weiß, was es bedeutet, in Mission zu gehen, hat Erfahrung. Und er sagt, es hat keinen Wert, sofort einzusteigen. Man muss zuerst die Sprache lernen. Das ist von St. Ottilien aus. Ja, sehr weise. Aber ich kam dort an und der Gründer von der Gemeinschaft zusammen mit dem Erzbischof von Moskau, sie hatten sich das anders vorgestellt und es war für mich eine der schwierigsten Augenblicke so in meinem Leben eigentlich. Ich war dort, habe schon einige Wochen auf diesen Leiter, den Gründer, gewartet und da kam endlich dieses Gespräch zustande und dann wurden wir reingebeten und dann sagt der Gründer zu mir, also Erich, und du bleibst hier sitzen. Vor der Türe sitze ich, wo es jetzt darum geht, wie man hier anfängt, was unsere Zukunft sein könnte hier. Und dann nach langem kam dann die, also ich habe im Herzen schon gedacht, das Wort kommt mir nicht so leicht in den Sinn. Das ist ja eine Frechheit, habe ich gedacht. Also und dann wurde ich reingebeten, dann hat man mir einfach eröffnet, also das ist für uns jetzt nicht wichtig, diese Bedingungen von dem Bischof. Wenn, es gibt nur eine Möglichkeit als Gemeinschaft, Oase des Friedens, hier zu bleiben. Ich muss die Verantwortung für eine Pfarrei übernehmen und das ist eben dort im Ural und es gibt 2 Möglichkeiten in Beresniki oder, also das wurde alles einfach ausgemacht. Ich wollte schon noch fragen ein bisschen, ja und was ist mit meinem Studium und was ist mit der Sprache zu lernen, hat nicht interessiert. Der Bischof war auf dem Standpunkt, eine solche Ordensgemeinschaft, die braucht er nicht, nur wenn sie Verantwortung für Pastoral übernimmt für diese Katholiken, die es in der Diözese gibt. Dann habe ich einfach im Gehorsam Ja gesagt und ich kam dorthin und ich musste sagen, es war wirklich so von Gott deutlich gemacht, vom ersten Augenblick an, dass er meinen Gehorsam belohnt, dass Gott mit mir ist, dass er alles fügt. Und wenn ich zurückdenke, es war eine einzige Fügung von A bis Z. Sowas, was wir dann, ich habe nichts aufgebaut. Nichts war mein Plan. Ich bin immer nur wie so ein Dackel, der hinterhergesprungen, was der liebe Gott eigentlich angestoßen hat. Und bis zum heutigen Tag laufe ich da hinterher und versuche es auf die Reihe zu bringen. Und habe natürlich das Studium nicht mehr weitermachen können. Habe dann natürlich mit vielen anderen Dingen war ich dann beschäftigt bis zum heutigen Tag. Auch das Engagement für Kirche heute. Ich habe gesehen, wenn ich das jetzt hängen lasse, dann hätte die Zeitschrift keine Zukunft. Und ich war schon in Russland, als dann im Ringen mit unserer Diözese Kardinal Ratzinger das in die Hand genommen hat und gesagt hat, die Stimme darf nicht verstummen und hat dann dem Thomas Rimmel und mir ein Geleitwort geschrieben, damit es ja Zukunft hat, kurz bevor er Papst wurde. Und das war mir dann natürlich auch eine heilige Verpflichtung. Er war Papst, wir hatten das Geleitwort veröffentlicht, nur ein paar Monate vorher. Und dass ich dann auch dieses Engagement weiterführe, und das begleitet mich auch bis zum heutigen Tag noch in Russland.
Das war der erste Teil des Lebenszeugnisses von Pfarrer Erich Maria Fink über seine Kindheit, Jugend und Priesterjahre in Deutschland. Wenn Sie diese Berufungsgeschichte noch einmal hören oder weitergeben möchten, können Sie dies tun, indem Sie beim Radio Horeb CD-Dienst einen Mitschnitt bestellen. Sie finden das Lebenszeugnis auch in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org. Fühlen wir uns zum Abschluss hineingenommen in den priesterlichen Segen von Pfarrer Fink.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria. Segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Seien Sie in Gottes Hand geborgen. Das wünscht Ihnen Brit Bergen.